Hallo, wir wollen heute Morgen eintauchen in ein weiteres Beet. Ihr habt ja gestern schon ein erstes Beet mit dem Tobi kennengelernt, Thema Gefühle, und geschaut, wie wir darin göttlich verwurzelt leben können. Und heute ist auch ein Beet aus dem inneren Bereich dran, und zwar ein Thema, das eng auch verwoben ist mit dem Thema Gefühle, und zwar das Thema Bedürfnisse. Ich glaube, der Tobi hat mir das Thema extra gegeben, weil er weiß, dass mich das Thema herausfordert. Ich liebe das Thema und ich hasse das Thema, und ich hoffe, ich kann euch heute rüberbringen, warum es lohnenswert ist, hierin Kämpfe zu kämpfen, weil ich persönlich sagen kann, es steckt viel Anstrengung in diesem Bereich, aber die Gartenarbeit lohnt sich immens. Also genau, lasst euch ein bisschen drauf ein. Thema Bedürfnisse. Was sind Bedürfnisse überhaupt? So im alltagssprachlichen Umgang, Bedürfnisse sind Sachen, die man sich ganz arg wünscht. Man empfindet irgendeinen Mangel. In der Psychologie spricht man so von verschiedenen Kategorien an Bedürfnissen, seelische Bedürfnisse, körperliche Bedürfnisse, je nachdem, in welchem Bereich der Mangel angesiedelt ist. Und darin ist eben dieses dann irgendeine Art von Bedürfnis zu finden. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch die maßlose Bedürfnispyramide. Hat schon mal jemand davon gehört? Ja, wow, okay. Ich will nicht sagen, ich habe nicht damit gerechnet, aber cool. Also, beziehungsweise semi-cool, weil ihr werdet später sehen, es geht so ein bisschen gegen das Denken der Bibel. Aber da finden sich eben auch diese verschiedenen Kategorien von Bedürfnissen. Also grundlegende Bedürfnisse, körperliche Art. Der Gedanke ist, wenn die dann gestillt sind, dann können wir an die Sicherheitsbedürfnisse gehen. Und dann kommen noch so Bedürfnisse wie seelische Bedürfnisse, Selbstentfaltungsbedürfnisse. Also wir Menschen sind Profis darin, und ich schließe mich da nicht aus, Bedürfnisse zu haben und die auch exponentiell weiterzuentwickeln. Also wir sind absolute Bedürfnisprofis, und wenn eins gestillt ist, dann haben wir 10 weitere so in der Art. Der Gedanke von Bedürfnissen ist auch, und das ist eben das, warum ich denke, dass Bedürfnisse halt überall sehr präsent sind und sehr mächtig, sage ich mal, dass hinter eigentlich jeder sichtbaren Handlung Bedürfnisse stehen. Ihr könnt euch mal hinterfragen, warum rede ich mit der Person, mit der ich gerade rede? Warum gehe ich jetzt ins Bett? Warum entscheide ich mich, jetzt in den Raum reinzugehen, in der Lounge, und nicht das zu machen? Hinter ganz vielen Fragen findet ihr irgendeine Art von Bedürfnis, die euch letztlich zu eurer Handlung bringen wird. Also das Bedürfnis, das am größten ist, das bestimmt eure Handlung. Zum Beispiel, wie nehme ich? Elia, sorry. Elia hat jetzt das Bedürfnis zu schlafen. Bist du müde, Elia, ein bisschen? Okay, dann kann ich dich nicht nehmen. Cornelius zum Beispiel, ja. Cornelius hat das Bedürfnis zu schlafen. Aber Cornelius, ich kenne dich, du hast auch das Bedürfnis, mir zu folgen und geistlich zu wachsen. Aber Cornelius ist eigentlich auch ein ganz sozialer Typ. Der hat auch das Bedürfnis, Freundschaften zu knüpfen. Und so muss er sich jetzt entscheiden, welches Bedürfnis ist am stärksten. Rede ich mit Elia, höre ich Anna zu? Oder nutze ich die paar Minuten und nappe eine Runde? Also das Bedürfnis, was letztlich, ihr könnt Cornelius mal während der nächsten halben Stunde beobachten, das Bedürfnis, das für ihn am stärksten ist, ist sozusagen handlungsleitend für ihn. Jetzt habe ich schon gesagt, Bedürfnisse und die Bibel geht ein bisschen in eine andere Denkrichtung wie das, was ihr jetzt von Maslow oder vom Alltag oder von anderen Psychologen, die ihr vielleicht in eurer Freizeit lest, gewohnt seid. Und zwar spricht die Bibel auch nicht wortwörtlich von Bedürfnissen, aber von dem Gedanken, was brauchen wir, um zu leben? Also was brauchen wir, um glücklich zu sein, voll zu sein? Das steht ja auch so ein Stück weit hinter den Bedürfnissen. Was brauchen wir eigentlich? Und lasst uns mal gemeinsam einen Text anschauen aus dem Psalmen. Das ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingspsalme. Ich habe viele Lieblingssachen. Ich habe auch viele Lieblingsessen. Auf jeden Fall Psalm 73. Hier steht: Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, oh, da ist ein Schreibfehler. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Vielleicht kennt ihr den Psalm. Der Psalmschreiber hier, Asaf heißt der, kämpft in den Versen, die vor diesem Text stehen, wenn ihr es vielleicht aufgeschlagen habt, kämpft er mit dem Struggle, dass so viele Leute um ihn herum viel mehr haben als er. Er ist neidisch und er hat mega tiefgreifenden Schmerz darüber, dass er einen offensichtlichen Mangel hat. Ich weiß nicht genau, was dieser Mangel war. War er körperlicher Art, seelischer Art? Hat er sich nicht geliebt gefühlt? Es ist auf jeden Fall ein Mangel da und er kämpft mit diesem Wohlstand derer um ihn rum und er hat so einen Mangel. Und es ist ein richtig ehrliche und Verse voller Schmerz die in dem Psalm. Und dann kommt irgendwann der Twist und er ändert so die Blickrichtung. Und im Rahmen dieser anderen Blickrichtung stehen diese Verse. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott meines Herzens Teil und mein Fels auf ewig. Also er sieht plötzlich nicht mehr den Mangel auf der einen Seite, sondern die Fülle, die er in Gott hat. Und auch im Psalm 37 von David heißt, geht es in eine ganz ähnliche Richtung von einem Verständnis, von einem erfüllten Leben. Und zwar schreibt David, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. So, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Oder auch ganz bekannt, der Psalm 23, der spricht auch von so einem versorgenden Gott. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also die Verse hier in den Psalmen, die wenden den Blick auf einen Gott, der scheinbar Mangel füllt, der scheinbar, und deswegen habe ich das auch so überschrieben, das eigentliche Bedürfnis ist, das Grundbedürfnis ist. Auch im Neuen Testament finden sich hierzu Textpassagen und gibt es ein Gleichnis, wo es auch um einen Schatz geht. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Also auch hier sind zwei Güter, einmal alles, also was er sonst hatte, und das Himmelreich, also das Zusammensein mit Jesus, der Gedanke, ich bin mit Gott zusammen. Und hier in diesem Gleichnis kommt ganz stark zum Ausdruck, wenn man diese zwei Sachen gegeneinander hält, so, dann kannst du das andere verkaufen, weil der eigentliche Schatz, der steckt im Zusammensein mit Gott und nicht in, ich weiß nicht, was der Mann alles besessen hat. Und der Text eigentlich, ein weiterer Text, der sich um dieses Thema dreht, der steht im Philipperbrief und wird von Paulus geschrieben. Und zwar schreibt Paulus, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, da knüpft er dran an, in den Versen vorher erklärt er, was sein Selbstbild früher ausgemacht hat. Sein Standing, seine Ausbildung, seine Vergangenheit, Dinge, die weltlich gesehen, sage ich mal, ihn stark gemacht hätten. Also bei uns könnte das heißen, vielleicht eure Berufsausbildung, die ihr vielleicht gut abgeschlossen habt, oder eure Herkunftsfamilie, die euch ein gewisses Erbe schon zusichert, oder I don't know. Also Dinge, die unserer Person weltlich gesehen Standing geben könnte. Genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Das heißt, der Bibel nach, Gottes Idee nach, ist das Kernbedürfnis. Und da nehme ich jetzt einfach die Worte, die Paulus sagt, mein tiefster Wunsch, mein größtes Bedürfnis, mit dir, meinem Gott, verbunden zu sein. Und dieses Grundbedürfnis, das hat noch so ein bisschen eine zweite Komponente, die darin steckt. Vielleicht kennt ihr die Stelle, wo die Jünger Jesus fragen, ob er nicht Hunger hat, weil irgendwie isst Jesus nicht. Und die können es einfach nicht nachvollziehen, dass er nicht isst. Und was Jesus dann darauf antwortet, da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise, so mein eigentliches Bedürfnis, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das heißt, das, was Jesus, sein größtes Bedürfnis, das, was ihn erfüllt, das, was ihn satt macht, ist kein, kein Hummus-Burger. Ich weiß nicht, was sie damals gegessen haben. Hummus ist doch sowas Israelisches, oder? Oder kein Essen, sondern, sondern es ist für ihn, dass er Gottes Willen tut, dass er sein Leben nicht bei sich selbst stehen bleibt, sondern eine Art von Würde widerspiegelt, die über ihn hinausweist. Sowas über sich selbst hinausweisendes hat auch der Text in Johannes, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das finde ich klingt so stark. Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Also unser Bedürfnis bleibt nicht nur damit stehen, dass wir mit ihm verbunden sind, so in dem Sinne, ja, jetzt bist du erfüllt, jetzt bist du voll und das passt so, die Sache passt, sondern es geht sozusagen noch einen Schritt weiter, unser Bedürfnis, nämlich, dass wir überfließen, ihm zur Ehre sozusagen, seinen Willen tun, seine Art widerspiegeln, ja, genau. Das steckt auch in diesem Vers, den ich richtig gerne mag, aus Epheser 1. Das Wort kommt da mega, mega oft vor. Nämlich, er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und wozu hat er uns vorherbestimmt? Also, wofür sind wir bestimmt? Also, was ist unsere Berufung? Wir sind dazu berufen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das heißt, unser Leben, und das motiviert mich morgens, wenn ich nicht gut gelaunt bin, ist dazu da, seine Schönheit wiederzuspiegeln. Das ist eine Berufung, die auf unserem Leben steht. Das davon habt ihr auch schon gehört in den ersten Andachten. Das heißt, eure eigentliche Berufung ist es, mit Gott verbunden zu sein, unser eigenes Grundbedürfnis und für ihn zu leben, für dich zu leben. Ich weiß nicht, was du jetzt denkst, vielleicht so ein bisschen, also ich manchmal höre ich mir selbst, wenn ich spreche, mit den Ohren zu von Freunden, die ich habe, die nicht an Jesus glauben. Und ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einer mir sehr nahestehenden Person, genau über das Thema. Und zwar hat sich so ergeben, dass wir zusammen eine Predigt angehört haben, tatsächlich, über das Thema glücklich sein mit Gott auch. Und da hat der Prediger halt, also irgendwie rausgehauen, dass wir halt in Gott unser größtes Glück haben, so ein bisschen in die Schiene, die ich auch gerade euch präsentiere. Und dann haben wir darüber gesprochen und er meinte nur so, ey, ich bin eigentlich auch glücklich. Da habe ich, was soll ich darauf erwidern? So, nee, eigentlich bist du nicht glücklich. Und dann haben wir darüber gesprochen und ich habe zu ihm gesagt, du, ich glaube, dass wir davon ausgehen, dass es eine Dimension an Glück und an Vollsein gibt, die du nicht siehst. Also du hast eigentlich eine Leere, die du aber gar nicht als Leere empfindest. Deswegen ist es ein bisschen tricky, dieses Grundbedürfnis, weil Menschen, die Gott nicht kennen und manchmal sogar wir selbst oder häufig wir auch selbst, gar nicht wirklich wahrnehmen, was unser eigentliches Grundbedürfnis ist. Das heißt, dieses Grundbedürfnis wahrzunehmen, ist, wie auch gestern schon, in dem Thema Schönheit Gottes erkennen, auch ein Wachstumsfeld, zu merken, was brauche ich eigentlich, weil Bedürfnisse anderer Art manchmal viel, viel, viel lauter sind. Also ja, ich brauche die ganzen Bedürfnisse nicht aufzuzählen. Ihr habt den Wunsch vielleicht, den ihr im Kopf gerade habt, ihr habt den Wunsch, den ihr vorhin euch gewünscht habt, noch im Kopf. Ich weiß nicht, ob es eher ein Wunsch ist oder eher ein Bedürfnis. Die Sachen, die wir offensichtlich wünschen, die sind meistens viel, viel lauter. Und jetzt ist die Frage, gut, ich meine, wir sind noch nicht im Himmel, wir leben hier auf der Erde und wir haben alle Bedürfnisse. Wie vorhin gesagt, ich bin Bedürfnisprofi, Wunschprofi, im Guten wie im Schlechten so. Und das kann man jetzt nicht einfach rausblenden, diese anderen Bedürfnisse. In der Psychologie, wie gesagt, biologische Bedürfnisse, psychische Bedürfnisse, viele Bedürfnisse, die sich um das Bedürfnis, gesehen zu werden, geliebt zu werden von anderen Menschen kreisen. Was mache ich jetzt mit diesen Bedürfnissen so? Und ich habe jetzt ein neues Wort eingeführt. Ich hatte Struggle in meiner Andacht, weil ich kann dieses Wort Bedürfnis jetzt nicht mehr eigentlich für die anderen Bedürfnisse nehmen, weil die Bibel so klar davon spricht, dass das Grundbedürfnis ist. Und deswegen kam ich mir irgendwie blöd vor, jetzt weiter von Bedürfnissen zu reden, weil die Bibel so unterschiedliche Kategorien verwendet für Gott. Und mit Gott zu sein ist so, so zentral, so wie es Paulus sagt, dass alles andere wie Müll erscheint so. Genau, deswegen nehme ich jetzt das Wort Wunschbedürfnisse für alle Bedürfnisse, die nicht das Bedürfnis sind, mit Gott zusammen zu sein und für ihn zu leben. Ich hoffe, ihr geht diesen Step mit mir mit. Das heißt, weil wir schon so voll sind mit Gott, also dieses Grundbedürfnis so groß ist, sind die anderen Bedürfnisse einfach jetzt mal Wunschbedürfnisse und sind so um uns rum. Wir haben große Wunschbedürfnisse. Für mich wäre ein großes Wunschbedürfnis, von anderen akzeptiert, geschätzt zu werden. Das ist für mich vielleicht diese Riesenkerze hier. Wir haben kleine Bedürfnisse. Das wäre für mich vielleicht Abenteuerlust, Neues entdecken. Wir haben mittlere Bedürfnisse. Also wir haben etliche Bedürfnisse. Und welche, die könnt ihr dann persönlich für euch füllen? Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere hat sich vielleicht auch noch nie Gedanken gemacht, was für Bedürfnisse er überhaupt hat. Und genau, diese Bedürfnisse sind von sich aus jetzt auch erstmal nicht schlecht. Also die sind einfach da. So wie bei dem Thema gestern vom Tobi. Das gilt es erstmal wahrzunehmen. Dann aber, nach dem Wahrnehmen, steckt, glaube ich, viel Kraft darin, ein Step weiterzugehen und die wie auch die Gefühle, die Bedürfnisse ein Stück weit einzuordnen. Weil ich glaube, dass wir die Wunschbedürfnisse entweder in Harmonie mit dem Grundbedürfnis leben können oder im Kampf mit dem Grundbedürfnis. Und im Kampf mit dem Grundbedürfnis bedeutet, und da habe ich einen Satz aus dem Buch euch hier mitgebracht, ein sehr spannendes Buch über Menschenfurcht, wenn euch das interessiert. Und zwar sagt Edward Welk, heißt der Theologe, das Problem ist nicht, dass wir Liebe wollen, also exemplarisch für viele, viele Wunschbedürfnisse. Liebe ist eben oft eins der größten Wunschbedürfnisse, zwischenmenschlich gesehen. Das Problem ist nicht, dass wir Liebe wollen. Das Problem ist vielmehr, wie sehr wir sie wollen und wofür. Das Problem ist, wie sehr wir sie wollen und wie wofür. Erstmal, wie sehr wir sie wollen. Diese Kerzen, diese Wunschkerzen, gell, weil wegen der Geburtstagskerze, also wenn ihr euch fragt, ist irgendwie voll random, dass da Kerzen sind. Der Gedanke war, ihr füllt jetzt euer Wunschbedürfnis, das ihr euch vorhin überlegt habt mit der Geburtstagskerze, füllt ihr in dieses Schaubild gedanklich ein. So, genau. Und genau, jetzt die Überlegung, was ist überhaupt das Problem? Ich habe Bedürfnisse, jeder hat Bedürfnisse, lass mich doch in Ruhe. Es ist voll okay, Bedürfnisse zu haben. Und da würde ich sagen, ja, jeder hat diese Wunschbedürfnisse, aber ich glaube, dass es nicht gut ist und lebensraubend, wenn diese Wunschbedürfnisse zu groß werden, also wenn sie sich an die Stelle von dem Grundbedürfnis so reindrängen wollen. Genau, die großen Wunschbedürfnisse, wie jetzt eben in meinem Fall vielleicht das Bedürfnis, von anderen geschätzt zu werden, das hat meistens die allergrößte Kraft, deswegen habe ich den Pfeil so dick gemacht, reintreten zu wollen in diese Mitte und mein eigentliches Bedürfnis auszumachen. Je kleiner der Wunsch, desto kleiner ist vielleicht dieser Zug, zu groß zu werden. Paul Tripp ist ein anderer Theologe, der schreibt zu diesem Struggle auch was ganz, ganz Gutes. Die Gegenstände der meisten unserer Wünsche sind an sich nichts Böses. Das Problem liegt vielmehr in der Art, wie sie immer größer und größer und größer werden und Macht über unser Herz gewinnen. Im Bild gesprochen eben in dieses Zentrum vorrücken wollen. Ein ein Bibelvers, steht in Jeremia 2, Vers 13 und er beschreibt genau diesen Struggle. Hier steht, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, also wie so Brunnen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Also Gott sagt hier, hey, ihr macht zwei Sachen falsch. Also er redet damals zu Israel, aber ich denke, da können wir, also das können wir auch auf uns heute beziehen. Schaut mal, das ist eine menschliche Grundtendenz. Ihr macht zwei Sachen falsch. Ihr verlasst mich, also ihr habt nicht mehr den Blick, dass das euer eigentliches Grundbedürfnis ist. Ihr freut euch nicht mehr an mir. Ihr feiert es nicht mehr, mit mir zusammen zu sein. Und ihr sucht euch andere Sachen, die euch da füllen, die aber eigentlich löchrig sind. Der Charakter von Wunschbedürfnissen, die in die Mitte gerückt werden von uns, ist ein brüchiger, ein löchriger Charakter. Die Bibel spricht auch von Begierde. Also das scheint zu füllen, aber vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Es ist so, wie so die kleine Raupe Nimmersatt, wenn ihr das Buch kennt. Ich mag das Buch sehr gerne. Die ist nie satt. Ah doch, am Ende ist sie doch satt. Stimmt, dann platzt sie. Ah, ja, das sieht man so später nicht. Also der Grundgedanke, wir haben immer mehr Bedürfnisse. Also es ist sowas, so ein unstillbarer Durst, weil dieser Brunnen Löcher hat und weil wir das eigentliche Bedürfnis, das wir haben, übersehen. So oft. Das war der eine Aspekt von Kampf. Also einmal, wenn sie diese Wunschbedürfnisse, die voll okay sind, sie werden zu groß. Wie sehr wollen wir sie? Und das zweite ist, was das Problem ist, wofür wollen wir die Wunschbedürfnisse? Das heißt, warum, Anna, wünschst du dir eigentlich, von deinem Gegenüber geschätzt zu werden? Und ganz oft muss ich ehrlich gesagt sagen, ja, damit ich mich vielleicht wertvoll fühle oder ich fühle mich dadurch wertvoll, dass mein Gegenüber mich akzeptiert, mich schätzt, die Art, weiß nicht, mich vielleicht lustig findet, mich vielleicht schön findet. Das ist okay, den Wunsch zu haben, aber im Grunde genommen geht es gegen meine Berufung, weil ich sehne mich damit nach einer Unabhängigkeit von Gott. Eigentlich sagt Gott mir, Anna, du brauchst es gar nicht, dass dein Gegenüber dich schön findet, lustig findet, intelligent findet. Gott hat gar nicht das Ziel, meine Wunschbedürfnisse außerhalb von sich selbst zu stillen. So. Warum? Weil oft steht hinter unseren Bedürfnissen nämlich nicht das Ziel, Gott Ehre zu geben, mit Gott zu sein, sondern es steht das Ziel da, ohne Gott Glück zu finden. Das heißt, gebt euch das mal und vielleicht mit eurem Kerzenwunschbedürfnis, vielleicht mit einem anderen Wunschbedürfnis. Fragt euch diese zwei Fragen. Wie sehr wünsche ich mir das? Ist es vielleicht bis da in den Kern vorgerückt? Oder steht es da vielleicht schon lange, ohne dass ich es bemerkt habe, dass es schon längst hier so sein Dasein fristet? Und warum will ich das eigentlich, was ich will? Jetzt möchte ich euch nicht vermitteln, dass ihr alle Wunschbedürfnisse, die ihr habt, die auch total legitim sind häufig, wenn man auch allein zum Beispiel an körperliche Wunschbedürfnisse denkt. Ich habe eine Freundin, die Jesus so lieb hat und so ein Leiden mit sich trägt und die wünscht sich natürlich, gesund zu werden. So, es ist gar nichts Falsches häufig an den Bedürfnissen. Wie kann man dann mit denen umgehen? Weil man kann ja jetzt nicht sagen, ey, hör auf, dir Sachen zu wünschen. Ich glaube aber, es gibt eine Weise, wie diese Wunschbedürfnisse, diese Kerzen, integriert werden können und in Harmonie stehen können mit unserem Grundbedürfnis. Was meine ich damit? Ich will, da hat mir ganz arg ein Bibelvers geholfen, den ich euch gern vorlesen möchte. Es ist ein Bibelvers, der mit zu den bewegendsten Bibelversen zählt, die ich kenne. Und zwar ist es Jesus, der betet kurz bevor er ans Kreuz geht. Matthäus 26, Vers 42. Mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich muss es nochmal vorlesen. Mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus sagt zu Gott, es ist eigentlich mein Wunschbedürfnis, nicht ans Kreuz zu gehen. Ich weiß, was kommt. Da spricht auch eine gewisse Art von Angst durch. Wir lesen ultra krasse Gefühlsäußerungen in diesem Text. Ich weiß nicht genau, ob ihr gestern auch, habt ihr gestern auch, ja, dann habt ihr schon mitgefühlt. Und genauso hier auch. Er äußert sein Wunschbedürfnis offen vor Gott und gleichzeitig, und das ist so ein spannendes Doppelgebet, dass wir uns, glaube ich, mega gut abgucken können, sagt er aber Gott, nicht mein Wunschbedürfnis, sondern ich weiß, das ist mein eigentliches Grundbedürfnis, dein Wille soll geschehen. Das heißt, Grundbedürfnisse und Wunschbedürfnisse in Harmonie zu leben, schließt mit ein, dass wir unsere Wunschbedürfnisse ehrlich vor Gott aussprechen. So wie ihr es gestern bei den Gefühlen gehört habt. Lasst es vor Gott raus. Alle Psalmschreiber, nicht alle, aber viele Psalmschreiber, die lassen so ehrlich vor Gott raus, was sie struggelt, ohne was sie nicht leben können, was sie brauchen, was ihr Bedürfnis ist. Sprecht es ehrlich vor Gott aus. Es ist in euch. Und wenn ihr es vor Gott aussprecht, das ist einfach so befreiend und es ist was er hören möchte, um euch einen Schritt weiterzuführen. Und wenn ihr es vor Gott ausgesprochen habt, so wie Jesus vor Gott ausspricht, was er sich wünscht, dann vertraut ihm. Also dann versucht, das Bedürfnis loszulassen. Weil die Bibel von diesem versorgenden Gott spricht. Weil sie davon spricht, dass ihr in Gott alles habt. Und er weiß, was ihr neben ihm noch braucht. Und das ist ein krasses Statement, aber wenn ihr das dann nicht von Gott bekommt, vielleicht ist es dann einfach was ihr nicht braucht. Das ist was krasses, weil wir eben so, weil manche Sachen so elementar scheinen, aber Gott will uns, glaube ich, darin so viel von seiner Schönheit zeigen und so viel von seiner Fülle zeigen, dass wir in Leere, in scheinbarer Leere und in scheinbarem Mangel Fülle an ihm erleben, ist, glaube ich, Teil dieses Vertrauensgedankens. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also hier wird von körperlichen Bedürfnissen gesprochen. Also wenn unser erster Wunsch dem gilt, mit Gott zu sein und dass sich seine Ideen verwirklichen, dann fehlt euch an nichts. Und nur mal ganz kurz als Side-Fact, tatsächlich ist das, auch wenn es so schmerzhaft erscheint, Dinge loszulassen, die wir uns so krass wünschen, glaube ich, dass es eigentlich ein Gewinn ist, weil wir kommen raus aus so einem Hamsterradleben und aus so einem Klein-Klein und treten hinein in eine unglaubliche Unabhängigkeit. Ich weiß noch, als ich diesen Punkt angefangen habe zu verstehen, das war, als ich 18 war, war ich mit meiner Freundin, da waren wir oft unterwegs, haben zusammen gebetet, sind ultra viel Rad gefahren zusammen und wir haben das damals die Fuck-it-all-Einstellung genannt und haben damit gemeint, weil wir beide voll die Struggle hatten, gerade in der Oberstufe, wollten wir beide ultra gerne zu der In-Group gehören und haben da voll viel so, sind so zwischen den zwei Welten so hin und her gesprungen und dann haben wir uns immer gesagt, so die Fuck-it-all-Einstellung war irgendwie so dieses, in Jesus habe ich genug, so scheiß drauf, wie die anderen mich sehen. Also so ein bisschen von diesem Spirit, das muss man jetzt wirklich nicht so nennen, nenne ich inzwischen auch nicht mehr so, aber so ein bisschen von dem Spirit will ich euch Lust machen irgendwie, weil dieses Loslassen ist ein Gewinn. Man kommt in so ein Entdecken rein, was da in Gott ist und wie unabhängig man von Umständen sein kann. Was, glaube ich, auch zu einem Leben gehört, das das Grundbedürfnis und die Wunschbedürfnisse in Harmonie zusammenhält, ist, dass unsere Wünsche sich verändern. Unsere Wunschbedürfnisse verändern sich. Und zwar in der Weise, dass wir uns, je länger wir ernsthaft mit Jesus unterwegs sind, glaube ich, desto mehr werden sich unsere Wunschbedürfnisse denen von Gott anpassen. Also hast du dir vielleicht früher war es dir relativ egal, was die anderen zu Jesus denken und dir war es das primäre Interesse, dass sie dich mögen. Wenn du eine Weile mit Jesus unterwegs bist, so steht es zumindest in Römer 12, dass er unseren Sinn verwandelt, dann zum Beispiel, wenn man dieses Bedürfnis nimmt, dann verwandelt er das nach und nach in ein Bedürfnis, nicht mehr, dass der andere euch liebt, sondern dass der andere Gott liebt. So. Das heißt, eure Wunschbedürfnisse werden in der Gemeinschaft mit Gott verwandelt in Bedürfnisse, die er auch hat, in Wunschbedürfnisse. Und ein weiterer Gedanke, der, glaube ich, damit einhergeht, es wäre natürlich, ich will euch gar nicht sagen, sagt euch von allem los und wünscht euch nichts mehr verwerft, also es ist so gar nicht, sondern wenn ihr dann was bekommt, um was ihr gebeten habt, also ihr könnt auch ehrlich vor Gott bitten, dann preist ihm, sagt ihm Danke, also auch das Erhalten von Wunschbedürfnissen ist voll was Schönes, also genau, es ist nicht so, dass ihr euch dann nicht mehr über nices Essen freuen dürft oder irgendwie über eine Freundschaft, die euch Liebe schenkt oder so, also gar nicht, sondern entwickelt sogar einen Blick dafür, wo Gott auch Wunschbedürfnisse stillt, wo er euch die Möglichkeit gibt, eine coole Radtour zu unternehmen oder im Sommer nach Mallorca zu fliegen oder ich weiß nicht was. So, und nimmt es wahr und sagt ihm Danke dafür. Ganz oft mache ich das so, weil ich weiß, wie schnell mein Herz sich wieder an irgendwas hängt, wenn ich dann sowas habe, wie zum Beispiel Dienstag haben Tobi und ich oft freie Tage und wenn ich ultra hyped bin am Morgen und ich irgendwie voll aufgeregt bin, wir machen einen Ausflug ins Schwimmbad oder ich weiß nicht so, dann sage ich Gott, ich freue mich so, dass heute Dienstag ist und aber schenkt doch, dass mein Herz sich nicht so arg dran hängt und dass ich Mittwochmorgen auch noch weiterleben kann. So, also freut euch, aber schaut, dass die Freude eben nicht eskaliert und ihr dann wieder euer Herz so dran hängt. Und ein letzter Gedanke: Im Himmel wird's besser. Also in der Ewigkeit, da gibt's kein Leiden mehr. Das Wunschbedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit zum Beispiel. Da werden diese Wunschbedürfnisse auch gestillt sein. Das heißt, das finde ich ist auch noch so ein bisschen eine Hoffnungsperspektive. Heißt nicht, dass ihr jetzt irgendwie so Weltfluchtgedanken haben müsst und Punkt. Sondern, dass da eine gewisse Vorfreude sein darf auf dieses komplette Heilsein. Weil dieser Lebensentwurf, der hier da ist, der ist nichts im Gegensatz zu dem, was dann in Fülle, rundum Fülle da sein wird im Himmel. Da werden wir erst richtig den Schatz dieses Grundbedürfnisses sehen. Und zum Beispiel, wo Jesus war, hat er ja auch körperliches Heil gebracht. Nicht überall, aber punktuell. Und im Himmel, da chillen ja Lamm und Löwe zusammen und Friede. Und also einfach so viel mehr wird da noch sein. So, genau. Das finde ich ist auch ein ermutigender Gedanke, wenn es schmerzt, weil wir scheinbare Grundbedürfnisse, die eigentlich Wünsche sind, loslassen müssen. Das tröstet, finde ich auch. Wo stehe ich? Welche Schritte sind dran? Oft kann man oder immer kann man nicht alles auf einmal machen. Wenn du jetzt sagst, das Thema ist ein Thema, wo ich merke, hier wäre so ein Next Step dran, dann wollen wir gemeinsam jetzt noch kurz schauen, wie das möglich wäre. Gestern habt ihr schon gesprochen, Wurzelcheck, Wurzelpflege. Also um in diesem Bild des Gartens zu bleiben, wie sehen meine Wurzeln aus? Sind die super viel in grünem Boden drin oder viel in diesem braunen Jesusboden, in dieser Idee, die ich euch heute versucht habe rüberzubringen? Und um das zu prüfen, lade ich euch ein, wenn ihr das möchtet, zweierlei zu machen. Das erste, um an diesem Schaubild hier dran zu bleiben, ist es, euch das in der Mitte anzuschauen, mit dir Gott verbunden sein und für dich zu leben. Wurzelcheck, siehst du daran Schönes? Ist es ein Grundbedürfnis für dich? Ist es in der Mitte deines Lebens? So, könnt euch auch einen Pulli kaufen, Jesus First, kurzer Werbeblock, um diesen Punkt besser zu verstehen. Ist es in der Mitte deines Lebens? Wurzelcheck, Wurzelpflege, Vergebung, also dieser Punkt lebt, also ihr könnt diesen Bereich pflegen durch immer wieder neu diese Vergebung von Gott zu empfangen, weil das ein grundklar ein einmaliges in die mit Rücken ist, aber ein tagtägliches Neu. Und so oft brauche ich da neue Vergebung für. Und die Bitte, und das, da connectet sich das viel mit dem Thema von gestern, Jesus zeigt mir neu Schönheit meines dieses Grundbedürfnisses und zeigt mir neu die Fülle, die darin steckt, mit dir verbunden zu sein. Also um diesen Punkt zu pflegen, empfehle ich euch neben dem Wunsch und der Bitte, dass Gott euch da die Augen öffnet, jegliche Form an Beziehungsgestaltung mit ihm. Zweiter Aspekt, an dem ihr anknüpfen könnt, neben dem, dass ihr euer Grundbedürfnis wieder neu Grundbedürfnis sein lasst, ist es, diese Kerzen anzuschauen. Also erste Möglichkeit, hier in die Mitte gucken. Zweite Möglichkeit, euch die Kerzen anzuschauen. Sind die Kerzen an dem Platz, wo sie sein sollen? Gibt es die Möglichkeit, hier vielleicht Heilung zu empfangen, Vergebung zu empfangen? Und in dem Zuge will ich euch drei mögliche Tools vorstellen, wie Kerzen wieder neu an ihre Position gerückt werden können. Alltagstool Nummer 1. Die Unzufriedenheitslupe habe ich es jetzt einfach mal genannt. Das ist so ein Tool, das ich tagtäglich oft anwende. Unzufriedenheitslupe bedeutet, wenn ich durch meinen Alltag gehe, zurzeit struggelt mich oft auch ehrlich gesagt, dass mir mein Leben zu anstrengend ist und ich mir freie Abende und Erholungszeiten wünsche. Also jetzt ein Beispiel. Ich bin unzufrieden, weil heute Abend um 8 beginnt mein Feierabend nicht, weil Manu die Idee hat, er will noch eine Folge Bobby Bagger gucken oder weil Joscha denkt, er muss noch eine Runde schreien. So. Ich habe den legitimen Wunsch, zu chillen und manchmal denke ich dann noch, oh Jesus, ich wollte doch sogar Bibel lesen, irgendwie so, geht's noch? Jetzt, ich wollte Bibel lesen, das ist voll der heilige Wunsch und jetzt kommen meine Kinder und wollen was von mir um 20 Uhr abends, nachdem ich für sie 120 Stunden, so, wer ihn kennt es, man übertreibt dann auch ultra, gell? Ihr entwickelt eine Unzufriedenheit, legt doch mal die Lupe drauf, ist es vielleicht passiert, dass ein legitimes Wunschbedürfnis sich aufgeplustert hat zu einer Forderung, zu einem Grundbedürfnis? Passiert bei mir gefühlt minütlich. Und dann zu sagen, Jesus, oh, ich wünsche mir das doch jetzt, aber ich weiß, du weißt, was ich brauche. Wenn du sagst, du brauchst es jetzt nicht, hier auf der Couch zu chillen und dir ein Glas Wein einzuschenken oder keine Ahnung, dann sage ich, okay, dann zeig mir doch, was jetzt schön ist an der Situation. Und oft entdecke ich dann, indem, dass ich irgendwie so squatmäßig Joscha in den Schlaf wippe irgendwie, dass es eigentlich voll cool ist, weil damit ich wach und kann fürbitte oder kann irgendwie über mein Leben nachdenken. Oder, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber oft entdecken wir im Loslassen von den Wünschen und eben drauf einlassen, Loslassen unserer Unzufriedenheit auch neue Schönheit. Also Tool Nummer 1, Unzufriedenheitslupe. Prüft, ob eure Unzufriedenheit vielleicht zum Grunde hat, dass einer eurer Wünsche sich insgeheim zu einer Forderung aufgeplustert hat. Aufgeplustert ist irgendwie ein süßes Wort, gell? Aber es ist nicht schön, dass sie das machen. Dann das zweite, die Loslassfrage. Das ist eher nicht so ein Alltagstool, sondern das ist, finde ich, würde ich sagen, eher so ein grundsätzliches Tool. Also, Unzufriedenheitslupe Nummer 2, die Loslassfrage, habe ich aus einer Predigt von Hans-Peter Reuer. Und zwar hat er gesagt, er war auf einem Spaziergang und er hatte den Eindruck, Gott fragt ihn Lebensbereich für Lebensbereich ab. Hans-Peter, wärst du bereit, das loszulassen? Und es waren krasse Lebensbereiche, also es war seine Gesundheit, es war seine Frau, es waren ultra die krassen Lebensbereiche. Und er ist so gelaufen und hat versucht, sich durchzuringen, jeden dieser einzelnen Lebensbereiche Gott loszulassen und ihm anzuvertrauen und ihm zu vertrauen, dass er sorgt im Schenken und im Nehmen. So. Vielleicht wollt ihr für einen eurer Lebensbereiche neu die Loslassfrage mit Gott beantworten. Wäre ich bereit, dies oder jenes loszulassen für dich, Jesus? Und das dritte Alltagstool, das ich euch mitgeben will, um Wünsche oder Wunschbedürfnisse zu prüfen, ob sie harmonisch sind mit eurem Grundbedürfnis, ist die Frage, die ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn du an deinen Kerzenwunsch denkst, Frag dir doch mal diese Doppelfrage: Wie sehr wünschst du dir das, was du dir da wünschst? Und wofür wünschst du es dir? Das finde ich irgendwie auch eine ganz gute Orientierung, um neu sich einzuordnen. Ich wünsche euch mega viel Segen, diesen Lebensbereich mit göttlich zu diesen Lebensbereich göttlich verwurzelt zu leben. Und ich hoffe, dass ihr darin Schönheit entdecken könnt. Ich bete jetzt noch. Vater, ich danke dir, dass du uns in dir alles schenkst, was wir brauchen. Und du siehst, dass ich das so wenig verstanden habe. Öffne unsere Augen, wie viel Fülle wir in dir haben. Und ich danke dir, dass wir Glaubensvorbilder haben, die so viel abgegeben haben, sogar ihr leibliches Leben, sogar ihr körperliches Leben, die so viel abgegeben haben und so gestrahlt haben, wie auch ein Stephanus, der sich hat steinigen lassen und irgendwie einfach so viel Wunschbedürfnisse losgelassen hat und in dir alles gesehen hat. Du weißt, wo jeder steht und was wir uns wünschen. Und ich bitte dich, dass du uns an dem Punkt segnest, wo wir stehen. Danke, dass du uns verheißt, mit uns zu sein. Amen.